Hörer des Immer härter Podcasts konnten sich die Partie gegen Braunschweig auch nach desolaten 45 Minuten ganz entspannt angucken, denn sie wussten, dass das Spiel 3:1 ausgeht. Ich habe es nämlich so getippt. Ui. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir, Inga Bödeling, und meinem Kollegen Nils Heidemann. Hallo Nils, was hast du zu deiner Verteidigung
an
zu sagen?
An Selbstbewusstsein mangelt es nicht in dieser Woche. Also ich habe ja auch neulich mal hier einen richtigen Tipp gelandet, aber stimmt, da wurde ich nicht so groß angekündigt. Ne? Aber gut, ich gönn's dir, jetzt hast du auch mal einen Punkt gelandet.
Ja, ja. Und du hast das erste Mal gedacht, ich tippe mal nicht so komplett für Hertha, sondern ein 1-1. Und dann haben sie gleich gedacht, dem zeigen wir es.
Meinst du, da müssen wir jetzt eine Regel draus machen irgendwie, ja, dass hier schon so ein bisschen Zweckpessimismus eingeführt wird?
Ich weiß nicht, vielleicht warst du der Motivationsanker dieses Spiels.
Ah, gucken wir mal, das würde vielleicht einiges erklären, ja. Ja. Wurde dann in der Halbzeit immer härter gezeigt, weil nach diesem Leistungswechsel.
Vielleicht.
Stell dir das mal vor, liegen 0-1 zurück, Christian Fehl macht in der Kabine immer härter an.
Wir
und dann geht's ab.
Ja? Sollten uns das richtig nehmen.
Ja, sehr gut.
Wir sprechen trotzdem heute über ein äußerst wundersames 3:1 gegen Eintracht Braunschweig. Mit ganz viel Hilfe, mit taktischen Überraschungen und neuen Erkenntnissen. Und dazu gibt's natürlich den Ausblick auf die Partie am kommenden Wochenende beim Karlsruher SC, wieder ein besonderes Spiel. Aber vorher 3:1 gegen Eintracht Braunschweig. 0:1 in der 38. Minute durch Szabo. In der 91. Das 1:1 in der 54. Minute durch Mika Cuisance per Elfmeter. Das 2:1 durch Ibo Maser in der 72. ebenfalls per Elfmeter. Und dann hat Florian Niederlechner mit 3:1 noch den Deckel drauf gemacht. 83. Minute. Und damit stand auf der Anzeigetafel ein Ergebnis, das man nach 45 Minuten wirklich nicht erwartet hätte.
Nein, überhaupt nicht. Ne? Also es war bei uns und bei den Kollegen auf der Medientribüne waren die Minen finster irgendwie, weil es deutete wirklich alles auf die nächste Niederlage hin.
Ja.
Ich war in der Halbzeit auf Toilette im Olympiastadion und ich finde, das ist immer so ein ganz guter Stimmungsindikator. Und normalerweise wird da immer gepöbelt und alle sind sauer irgendwie und da war jetzt einfach Stille.
Ja.
Die Leute waren wirklich entsetzt einfach zur Halbzeit. Das war eine unterirdische Leistung. Und dann, ja, hat sich doch noch alles gewendet. Auf wundersame Art und Weise.
Ja, es war gab auch Pfiffe auf dem Weg in die Kabine, auch zu Recht, wie ich finde, weil das in der ersten Halbzeit wirklich überhaupt nichts war. Also das zeigte ja eben auch die Tatsache, dass Eintracht Braunschweig, die wirklich nicht viel auf die Kette bekommen haben,
die schlecht, ja. Also,
1:0 in Führung gehen. Und ja, da passt wirklich von vorne bis hinten nichts. Christian Fehl hat nachher gesagt, es wurde einfach nicht umgesetzt, was wir vorher besprochen haben. Es gab leichte taktische Veränderungen, da reden wir gleich noch drüber. Auch da passte ihm nicht, wie das umgesetzt wurde. Und dann brauchte es halt die rote Karte gegen Lennart Grill im Tor von Braunschweig in der, ja, ich glaube, es war dann kurz vor dem Elfmeter von Cuisance, also ich glaube in der 51. Minute, 52. Minute, und auch alles sauber, durchaus berechtigt, kommt raus aus seinem Strafraum, reißt Cuisance danach, dann verpasst erst den Ball, reißt Cuisance danach am Knie runter und alles safe. Und das war so ein bisschen der Dosenöffner, wie man so schön sagt. Und
war stark, wie Tjaak Ernst nach dem Spiel in der Mixzone sagte, ich habe auch nicht so ganz verstanden, was er da gemacht hat. Ne? Ich habe mir gedacht, was ist denn das jetzt für eine Aktion?
Also, das war natürlich die Reaktion darauf, dass Mika Cuisance vorher gesagt hat, wenn mein Torwart das machen würde, würde ich ihm sagen, lass es sein.
Ja.
Lass uns lieber, geh auf das Tor oder lass das Tor zu und lass uns dann aber 11-11 weiterspielen. Und Tjaak Ernst sagt so, ja, das kann er verstehen, würde er nämlich wahrscheinlich auch eher so machen. Er war jetzt noch nicht in der Situation, deshalb kann er es nicht so ganz bewerten, aber er hat sich auch in der Situation, und ich zitiere, fuck, was macht er da?
Ja, ist wahrscheinlich einfach ein Reflex gewesen. Ja. Und ich habe ja auch aus Braunschweig gehört, dass viele Hassnachrichten sogar gegen Torwart Lennart Grill kamen. Und also das ist natürlich auch unschön. Aber für Hertha war es in dieser Situation der Dosenöffner nach einem wirklich schwachen Spiel zunächst. Ja.
Richtig. Wir haben uns taktische Überraschung des Spiels, Spieler des Spiels und Erkenntnis des Spiels herausgesucht. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Spieler an. Tell me.
Ich hätte zwei Kandidaten, aber jetzt, wo ich anfangen darf, sage ich mal, meine erste Wahl, das ist natürlich Florian Niederlechner.
Ach, guck, ja.
Kam rein von der Bank, richtig geile Energie mit reingebracht, ne? Es stand schon 1:1, als er kam. Und es war alles noch nie, also es war, Hertha war im Spiel, aber der Führungstreffer lag jetzt auch noch nicht unbedingt in der Luft, sage ich mal. Ne? Und Niederlechner brachte gute Energie mit rein, zusammen mit Smail Previak dann im Sturm vorne. Mhm. Eine andere Präsenz, als sie in der ersten Halbzeit mit der Richerhand vorne war, der irgendwie so ein bisschen verloren wirkte in der Mittelstürmerrolle. Und dann einfach geile Einstellung, geile Energie, die er auf den Platz bringt, wie er beim Elfmeter so dazwischen spritzt beim Verteidiger irgendwie und dann klar gefoult wird, den Elfmeter rausholt. Er wäre sicherlich selbst auch ein Kandidat als Elfmeterschütze, aber nach der Situation, nach so diesem Foul, wo er auch wirklich Schmerzen hatte, kam das dann, glaube ich, nicht in Frage. Und auch das 3:1, pure Willensleistung, man merkt einfach, der Mann will, der Mann hat es jetzt auch mal nötig, irgendwie nach unglücklichen Wochen für ihn zuletzt. gerade aufs Tor zugelaufen, blitzsauberer Flachschuss mit links. Das war richtig stark und auch danach in der Mixzone, wie er sich geäußert hat nochmal, er sagte immer, wenn ich das Vertrauen kriege, beweise ich es eigentlich oder rechtfertige ich es auch mit einer starken Quote. Ne?
Recht,
muss uns mal vorstellen, jetzt oder vor Augen führen, dieses Jahr noch nicht einmal Startelf gespielt, trotzdem schon 2 Tore in der Liga, 2 wichtige Tore, das andere war im Heimspiel gegen Regensburg, 2 Tore im Pokal gegen Rostock. Und er sagte auch, letztes Jahr habe ich es auch gezeigt, als ich das Vertrauen gekriegt habe, da gab es dann einmal diese Phase im November und Dezember, wo er auch ja am Anfang so ein bisschen draußen saß und dann nach vielen Joker-Einsätzen das Vertrauen in der Startelf bekommen hat und dann, es waren in 4 Spielen 6 Tore.
Das war auch dieser Dreierpack gegen Elversberg.
Genau.
Ja.
Und jetzt, Inga, ist natürlich die große Frage, November, Dezember ist jetzt auch wieder die Frage, die Phase, die jetzt auf uns zukommt.
Was, meinst du, was manche passiert Leute als gehen nächstes in den Winterschlaf, ja? Und igeln sich ein und Florian Niederlechner blüht erst so richtig auf?
Könnte sein.
Das ist sein Frühling.
Ich würde es ihm zutrauen, dem Mann, so wie der aktuell spielt.
Ich würde gerne dann mal meine erste Erkenntnis des Spiels vorziehen, weil sie nämlich einfach dazu passt. Und zwar habe ich hier aufgeschrieben, lass doch endlich den Niederlechner spielen.
Ja.
Weil ich auch finde, ich meine, wir haben diese Stürmerproblematik jetzt hinlänglich jede Woche wieder besprochen. Es wird auch auf jeder PK danach gefragt. Christian Pferd hält sich immer zurück und sagt, ja, wir haben halt viele und da muss man gucken. Wir haben vor diesem Spiel auch gedacht, vielleicht Smail Preveljak mal als Variante, aber auch er ist nicht zum Zug gekommen in der Startelf, sondern wieder der Richerhand, der es, ja, du hast es vorhin angedeutet, er jetzt nicht so doll gemacht hat. Ich hatte sogar das Gefühl, dass er sich wohler gefühlt hat, als er nach der Einwechslung von Preveljak und Niederlechner auf den Flügel gewandert ist.
Genau.
Und ich finde, ohne echten Mittelstürmer funktioniert irgendwie das Spiel von Hertha nicht. Und du hast einen Niederlechner mit Format, du hast... Der hat Erfahrung, der weiß, was es in schwierigen Situationen braucht. Der hat einfach schon sehr, sehr viel erlebt. Der kann auch junge Spieler mitnehmen. Und so einen musst du doch dann da einfach vorne reinstellen. Und hier, ich habe mir das Wort Durchsetzungsvermögen aufgeschrieben. Und das ist nämlich genau das, was Scherhand auch fehlte. Und das ist genau das, was er gemacht hat. Die Bälle fest, ein bisschen mit Wucht sich reingestellt in die Abwehr, in den Gegner. Ja, das fehlte mir halt bislang. Und deshalb für mich ein ganz, ganz großes Fragezeichen, warum er nicht von Anfang an spielt. Hat er ja selbst auch nachher in der Mixzone gesagt. Er hat gesagt, ja, ich möchte gegen Karlsruhe von Anfang an spielen. Und wenn ich das Vertrauen vom Trainer kriege, dann bin ich auch da. Und das ist halt auch Niederlechner. Der scheut sich halt auch nicht irgendwie klar zu sagen, was Sache ist.
Genau, und das ist doch schön.
Und ich finde, solche Typen brauchst du jetzt.
Ja. Ich möchte aber, wo du den Namen erwähnt hast, auch ein lobendes Wort für Smail Preveljak einwerfen. Auch der hatte... war ein deutliches Upgrade einfach generell zu dem Auftritt von Derrick Scherhand, auch wenn er jetzt nicht die eine glückliche Aktion dann dabei hatte, aber einfach durch seine Präsenz, der bindet Innenverteidiger, der ist richtig physisch anwesend und macht Bälle fest. Das braucht Hertha, glaube ich, einfach, ne? So ein richtiges Mittelstürmerspiel. Und das war dann auch der Schlüssel zur zweiten Halbzeit, aber natürlich waren sie auch in Überzahl. Sie mussten nur noch gegen eine Viererkette spielen, anstatt eine Fünferkette da. Natürlich waren dann auch etwas mehr Räume da.
Ich habe mir die Zitate von Niederlechner nochmal aufgeschrieben. Ich tue alles dafür, jetzt auch mal von Anfang an zu spielen. Ich gebe seit Tag 1 100% in jedem Training, egal ob 6 oder 8 Stürmer, ich hau mich hier immer voll rein. Und du brauchst halt einfach Vertrauen. Letztes Jahr, als ich Vertrauen gekriegt habe vom Trainer, habe ich jedem gezeigt, was ich für eine Quote hatte. Das ist die Phase, die du angesprochen hast. Und dann, ich tue alles dafür, dass ich gegen Karlsruhe spielen werde. Aber am Ende entscheidet der Trainer. Aber wenn ich Selbstvertrauen habe und in Form bin, kann ich der Mannschaft schon sehr helfen. Und genau das glaube ich auch.
Und das ist das Thema mit dem Trainingseinsatz, ne? Wie er das sagt. Man fragt sich ja die ganze Zeit, was macht Niederlechner eigentlich, dass der nicht spielt? Mhm. Ist da irgendwie was? Ist irgendwie was vorgefallen? Aber ich glaube nicht, dass er der Typ ist, der im Training die Dinge schleifen lässt. Und er sagt es auch nicht, ne? Er sagt auch, dass er zu 100% drauf geht. Und eigentlich müsste das mal belohnt werden, ne?
Ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, dass der Unterschied darin besteht, dass zum Beispiel ein Derrick Scherhand jünger, spritziger und dadurch vielleicht motivierter wirkt, als ein Niederlechner, der eben schon ein paar mehr Jahre auf dem Buckel hat. Und du daher einen unterschiedlichen Eindruck beim Training hinterlässt. Das ist aber ja ganz normal. Also ich meine, ich sah mit 20 auch deutlich spritziger aus, wenn ich die Treppen hochgelaufen bin zu unserer Wohnung als jetzt. Also
schöner Vergleich an diesem Montagmorgen im Büro hier. Auch da möglicherweise die Kollegin Bördeling früher etwas spritziger reingekommen, oder?
Definitiv, definitiv. Und das ist es halt. Also ich glaube, dass das vielleicht wirklich auch den Unterschied im Eindruck hat, macht. Vielleicht hat es auch... Man weiß es nicht. Vielleicht hat es auch mit dem Berliner Weg zu tun. Vielleicht hat Christian Pferl auch Sorge, wenn er jetzt Derrick Scherhand auf die Bank setzt, weil er ihn auf dem Flügel im Moment vielleicht auch nicht zwangsläufig braucht, vor allem dann nicht, wenn Fabian Rehse irgendwann zurückkommt, dass ihm dann wieder nachgesagt wird, ja, hier, guck mal, der setzt ja gar nicht auf die Berliner Jungs. Das haben wir ja von Anfang an gesagt. Also vielleicht auch so ein bisschen Selbstschutz. Man weiß es halt einfach nicht. Aber Fakt ist, dass Florian Niederlechner der Verlierer dieser ganzen Sache ist, obwohl er eigentlich als Gewinner hervorgehen könnte und auch vor allem auch Hertha als Gewinner hervorgehen könnte, wenn er denn dann spielen dürfte.
Ja. Wobei auf dem Flügel, den du gerade angesprochen hast, ja dann schon die nächste Baustelle entstehen würde jetzt. Yondago Torstensson überhaupt kein gutes Spiel gemacht. Ne? Aber erzähl doch mal, wer dein Spieler des Spiels war.
Ja, gleich. Okay. Weil ich gerne was zu Torstensson sagen würde. Man muss natürlich dazu sagen, nach 45 Minuten hat gefühlt keiner ein gutes Spiel gemacht. Und es hat sich vieles durch die zweiten 45 Minuten ein bisschen geändert. Auch der Eindruck, die Chance hat Torstensson nur halt nicht gekriegt, weil er nach 45 Minuten runter musste. Deshalb ist es vielleicht ein bisschen... Er ist halt der große Verlierer, aber andere, die nach 45 Minuten erst gewechselt worden wären, wären es dann halt auch gewesen.
Ist auch was dran, ja, hast du recht.
Aber kommen wir zum Flügel und zu meinem Spieler des Spiels, Mika Cuisance.
Oh, okay.
Das ist im Moment so der mobile Aktivposten auf dem gesamten Spielfeld gefühlt. Mhm. Er hat so nicht seine Position, sondern er sagt selbst auch, ich bin mobil, ich setze mich da oder ich spiele da, wo der Trainer mich einsetzt. Und wir haben auch schon hier häufiger über ihn gesprochen. Ein absolutes Phänomen. Ich glaube, ich habe in meinem letzten Text geschrieben, ein absolutes Mysterium, weil er es immer wieder schafft, durch Highlight-Aktionen sonst eher fehleranfällige oder stampige Aktionen zu kaschieren. Dir bleibt dann am Ende eben dieser Elfmeter, den er selbst rausgeholt hat und dann auch sofort selbst verwandelt hat im Hinterkopf, aber nicht, dass er in der ersten Halbzeit unfassbar viele Bälle auch vertändelt hat. Und das ist, ich habe mir das angeschaut, das ist ein bisschen häufiger passiert schon. Und zwar gegen Schalke, gegen Elversberg, gegen Nürnberg und gegen Kaiserslautern. Er hatte immer fehleranfällige Leistungen, hat aber immer entweder selbst getroffen oder vorbereitet. Oder auch gegen Schalke, da haben wir hier auch drüber gesprochen, diese Aktion vor dem 1:0, als er nicht liegen bleibt und den Elfmeter schindet, sondern aufsteht und das Ding dann doch noch macht. Und das sind halt so intelligente Momente, die dann darüber hinwegsehen lassen, dass nicht alles Gold ist, was da geglänzt hat.
Ja, er ist so ein Spieler, der immer doch noch irgendwie einen Highlight-Moment in der Hinterhand hat. Und sowas brauchst du einfach in der zweiten Liga, weil es gibt nun mal so Spiele wie jetzt gegen Braunschweig oder immer auswärts, weiß ich nicht, Mitte November in Regensburg, wo du halt wirklich fußballerisch nicht groß glänzen kannst als ganze Mannschaft. Aber wo du dann einfach durch individuelle Qualität einzelne Spieler hervorheben musst, die das dann liefern können. So, ne?
Er ist absolut gewieft. Es ist für ihn im vierten Spiel in Folge eine Torbeteiligung. Er hat selbst getroffen gegen Braunschweig, Schalke und Elversberg und einen Assist gegen Nürnberg beigesteuert. Insgesamt schon 4 Treffer und 2 Vorlagen und er ist damit Herthas torgefährlichster Profi. Und ich finde, das ist auch ein Eindruck, der sich immer wieder bestätigt in jedem Spiel, wenn er denn dabei ist. Er hatte ja auch Anfang der Saison Sprunggelenksprobleme, war ein paar Tage raus. Aber ich finde, er bringt unfassbar viel Flexibilität auf den Positionen mit, denn durch dieses leicht verschobene System, was Fjell da spielt, ist er ja manchmal wirklich reiner Flügelspieler, manchmal eher Achter, manchmal irgendwo dazwischen und pendelt auch so zwischen den Räumen und weiß aber auch diese Räume irgendwie zu bespielen und weiß aber auch, welchen Raum er jetzt gerade besser bespielen sollte. Also ob es jetzt eher der im Mittelfeld ist, ob es jetzt eher der auf dem Flügel ist. Das heißt, er bringt halt sehr, sehr viel, ich glaube, er bringt einen hohen Fußball-IQ mit und lässt halt auch so dieses Unangepasste, er war ja auch immer so ein bisschen das Enfant terrible, gerade bei Bayern, das hat er abgelegt und er hat im Sommertrainingslager wirklich sehr häufig den Satz benutzt, ich bin der neue Mika. Was das jetzt genau heißt, wissen wir immer noch nicht ganz, weil er halt wirklich so zwischen Genie und Wahnsinn so ein bisschen pendelt, aber er ist auf jeden Fall zuverlässiger, als er es vorher war.
Ja, und es ist das genaue Gegenteil von diesem Bild, was bei Bayern München von ihm gab, weil er hat wirklich den Einsatzwillen, den kann man ihm überhaupt nicht absprechen, auch an schwächeren Tagen vielleicht, ne? Aber diese Situation vor dem Elfmeter, wo er dem langen Ball nachgeht auf seine Seite, der wirklich viel zu weit war und wo man gerade in der Situation, in der Hertha gerade war, wunderbar hätte abwinken können und sagen, ach, schon wieder so ein Scheißpass. Aber er geht eben nach und wird dann belohnt, weil der Torwart über den Ball säbelt, ne? Und dadurch kam das alles zustande, weil er den Willen hat, in der Situation drin zu bleiben. Und das war Bernd Stark.
Du hattest noch einen zweiten Spieler des Spiels.
Cuisance.
Dann ist unsere nächste Kategorie schon die taktische Überraschung des Spiels. Und da gab es wirklich einige. Ich würde vielleicht mal anfangen, weil ich es nämlich richtig witzig fand, dass wir vor dem Spiel in im Presseraum saßen, uns die Ausstellung angeguckt haben und gesagt haben, ja, alles wie gegen Schalke, nur halt Kabovnik für Seefuhig auf der linken Außenverteidigerposition.
Ja, genau. Ne? Wir hatten ein blitzsauberes 4-3-3 eigentlich.
Richtig, wir waren eigentlich sicher, dass das alles genau so funktionieren würde, weil positionsgetreuer Wechsel, Seefeld gesperrt, Kabovnik nach seiner Sprunggelenksverletzung zurück, deshalb wenigstens auch eine Personalbaustelle weniger, weil sonst wäre wirklich kein Linksverteidiger mehr da gewesen.
Und genau das hat Christian Fehl ja auch gesagt in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Immer so, ja, Linksverteidiger, ich bin wirklich froh, dass er wieder da ist.
Genau.
Sonst hätten wir auch nun wirklich keinen mehr gehabt. Ja.
Er hat auch, er wurde auch danach gefragt, wie es mit Dreierkette aussieht, weil man es unter der Woche auch trainiert hatte, weil man es auch im Testspiel gegen Zehlendorf ausprobiert hatte. Da hat er sich aber sehr bedeckt gehalten. Natürlich, du gibst auf der Pressekonferenz nicht deinen ganzen Matchplanpreis. Aber wir waren dann doch überrascht, als das Spiel angepfiffen war und wir uns das anguckten und sagten so, oh, es ist doch die Dreierkette im eigenen Ballbesitz. Und das zeigt auch so ein bisschen die taktische Variabilität dieser Spieler, die da standen. Weil wir haben sofort gesagt, ja, na klar, Clemens, Sechser-Ersatz für Demme, der ja übrigens gefehlt hat. Clemens stand mit in dieser Dreierkette. Ja. Und Kenny und, wer war es auf der anderen Seite, Torsteinzorn weiter hochgezogen.
Genau.
Ja, lief auch.
Ne, das war eine Rochade sondergleichen, aber es ging alles auf. Also
genau.
Man hätte ein wunderbares 4-3-3 machen können, aber auch so in der Dreierkette wirkte es ziemlich logisch.
Genau, es wirkte alles logisch, die Umsetzung war halt nur das Problem.
Ja.
Und das hat auch Christian Fjell nachher gesagt, es war nicht so, wie man sich das eben vorgestellt hatte. Es führte zu vielen Problemen, zu Abstimmungsproblemen, zu Ballverlusten. Ich glaube, Mika Karbovnik hat im Mittelfeld, er war auf der Doppel-6 mit Kevin Sesser, dreimal einen sehr wichtigen Ball verloren, der dann dazu geführt hat, dass Braunschweig eine Torchance hatte.
Mhm.
Das ist natürlich auch darauf darauf zu schieben, dass er lange raus war, 4 Wochen. Man sagt immer, hat Fjell auch gesagt, man braucht dann auch 4 Wochen, um wieder auf die Leistung oder auf das Niveau zu kommen, was man vorher hatte. Die hatte er jetzt nicht, weil er eigentlich jetzt funktionieren musste. Somit schwierig, kann man ihm jetzt auch nicht wirklich einen Vorwurf machen, weil er halt einfach reingeworfen wurde. Aber nichtsdestotrotz hast du an vielen Stellen gesehen, dass es halt nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und das war das, was Christian Fjell nachher auch so sauer gemacht hat, trotz des Sieges, trotz der 3 Punkte, weil es einfach nicht das war, was man besprochen hatte. Und da sah man dann schon, dass so ein neues System sich auch nicht so schnell etabliert.
Mhm. Absolut, ne? Das war schon irgendwie eine andere Statik im ganzen Aufbau des Spiels. Und da kommen wir auch nämlich zu meiner taktischen Überraschung. Ich habe eine Personalie ausgewählt, eine kleine Rochade, die nicht so im Mittelpunkt stand wie die anderen. Und zwar Ibrahim Masa, der deutlich offensiver gespielt hat als zuletzt. Und der eigentlich in dieser klaren Rolle hinter den Spitzen ist ja eigentlich, wurde immer gesagt, so ein bisschen so seine gelernte Rolle als offensiver Spieler da. Und jetzt in dieser Rolle auftrat und sich nahtlos einfügte in das Bild der Mannschaft in der ersten Halbzeit, die wirklich wenig auf die Reihe kriegte. Und auch später, er wirkte wirklich irgendwie unglücklich in seinen Situationen. Er hatte natürlich so ein paar kreative Einfälle, aber die versandeten alle. Und möglicherweise, wir haben Anfang des Jahres mal drüber gesprochen, dass Masa dann eher etwas weiter zurückgezogen agiert im 4-3-3 als so klassischer Achter.
Anfang der Saison meinst du?
Anfang der Saison, genau. Und dass das im Grunde seine perfekte Rolle ist. Weil irgendwie erholt sich die Bälle dann von etwas weiter hinten ab, hat vielleicht etwas mehr Wiese vor der Nase, die er dann gestalten kann.
Er hat mehr Raum für seine Kreativität.
Genau.
Und die fehlte ihm jetzt.
Ja, das hat man gemerkt so, ne? Und es ist irgendwie naheliegend, Masa hochzuschieben wieder, aber es hat irgendwie nicht so richtig gepasst. Und ich glaube, in dieser Halbposition, nenne ich sie mal, auf der Achter, fühlt er sich wohler.
Da will ich mitgehen. Und ich glaube, dass viele Spieler gegen Braunschweig nicht die Position hatten, auf der sie sich wirklich wohlfühlen. Ich habe auch Jonjo Kenny da noch so im Blick. Der kennt ja eigentlich diese langen Läufe nach vorne jetzt mittlerweile, dadurch, dass Mika Cuisance da ja auch manchmal so ein bisschen diese Halbpositionen bespielt. Er hat sich aber nicht so richtig getraut. Und das lag eben daran, dass im Mittelfeld sehr viele Bälle verloren gegangen sind. Und dann hatte er natürlich Sorge, dass wenn er jetzt die Wege nach vorne macht, nicht schnell genug wieder hinten ist, da Räume entstehen, die Braunschweig nutzen kann. Das heißt, es war halt für jeden für viele Spieler hatte das Ganze eher Nachteile als Vorteile. Und deshalb habe ich mich auch gefragt, ob das Zukunft hat.
Das ist die Frage, ne?
Nicht jeder wirklich das bringen konnte, was er eigentlich kann. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch eher eine Notlösung war, weil man Mika Karbovnik nicht sofort auf diese Linksverteidigerposition stellen wollte, um ihn nicht so krass zu überlasten, wie es vielleicht auf der Doppel-6 dann der Fall war. Also da hatte er mit seinem Nebenmann Kevin Sesser halt noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, nicht den ganz langen Weg zu gehen, sag ich mal so. Und das wäre auf der Linksverteidigerposition halt nicht gegangen.
Und de facto, als es dann funktioniert hat in der zweiten Halbzeit, war das System ja schon wieder ein anderes.
Genau.
Dann mit 2 klaren Stürmern vorne drin. So, ne? Also das hat sich schon wieder durchrochiert dann. Ich glaube auch eher, dass es eine Rückkehr zum klassischen 4-3-3 geben wird. Ne?
Seebrück ist ja zurück gegen Karlsruhe, also da auch dann wieder eine Baustelle weniger.
Karbovnik hat neue gelbe Karten gesammelt werden, endlich mal. Ne? Bin ich mal
5 gespannt, Spiele
wann
ist
die
wieder dabei.
Gelbsperre kommt. Ja.
Und Karbovnik hat dann wieder eine Trainingswoche mehr in den Beinen. Also von daher glaube ich.
Und dazu ist da noch das beliebte Auswärtsspiel von Hertha BSC,
richtig,
wo der Druck nicht so groß ist.
Richtig.
Ne? Das kommt auch noch dazu, ja.
Erkenntnis, Nelis. Ich habe meine erste vorhin schon. Ich habe noch eine zweite, aber die können wir lieber danach machen. Hau mal deine raus.
Meine Erkenntnis, Hertha will mehr. Ich habe letzte Woche beziehungsweise letzte Folge nach dem Schalke-Spiel habe ich kritisiert, dass die Kommunikation so unklar war nach diesem Unentschieden. Und dass alle gesagt haben, na, ist ein gutes Ergebnis oder doch nicht so richtig. Jetzt am Freitag das Bild nach dem Sieg, Hertha gewinnt und im Grunde waren alle stocksauer.
Ja.
Christian Fehl, alter Schwede, war richtig angefressen auf der Pressekonferenz.
Ich hätte gerne gesehen, es hat auch noch ein Kollege geschrieben, der meinte so, was wäre denn gewesen, wenn die verloren hätten?
Ja, ja.
Also dann wäre ich, glaube ich, nicht gerne Teil dieser Pressekonferenz
gewesen.
Ja,
genau. Ne? Also das hat man richtig gemerkt, dass der richtig angefressen war.
Er hat gebrodelt.
Und auch wirklich, er holte öfter mal die Mannschaft in die Kabine schnell nach dem Spiel, aber dann bleibt doch noch einer stehen beim Interview. Am Freitag keiner. Es wurde die versammelte Mannschaft sofort in die Kabine beordert.
Ich glaube, da
nicht
hatte
beim
jede Stadionsprecher, Angst, dass er nachher eine Kopfkürzer ist.
Ja, ja, also, wirklich. Ne? Und dann auch Mika Cuisance und Thiago Ernst haben es in der Mixzone auch kritisiert. Cuisance sagte, wir müssen besser sein zu Hause. Irgendwie unsere Familien sind da. Das ist hier, das ist das Wichtige hier. Thiago Ernst hat kritisiert, 2-Meter-Pässe spielen wir auf Hüfthöhe. Also so ein bisschen Kreisliga-Style irgendwie. Und Hertha hat erkannt, dass es wirklich nicht gut war. Und Hertha ist nicht zufrieden mit diesem Spiel, obwohl am Ende ein Dreier bei rauskam. Mhm. Und das ist wichtig, weil das war kein gutes Spiel. Und wenn es irgendwie weiter nach oben gehen soll, jetzt hat sich ja doch wieder so ein kleines Türchen geöffnet dieses Wochenende. Ganz gute Ergebnisse für Hertha dabei gewesen. Aber natürlich muss dann die Leistung besser werden. Ne? Und das haben alle erkannt. Und das ist gut. Das ist genau das, was mir nach dem letzten Spiel auf Schalke gefehlt hat.
Platz 7, 14 Punkte. Auch eine ganz in Ordnung Ausbeute, weil, und das kommt zu meiner Erkenntnis des Spiels, ich finde, man darf wirklich einfach die ganze Zeit nicht vergessen, wie viele Spieler da fehlen.
Mhm.
Das ist schon eine Verletzten-Misere, die jetzt andere Mannschaften gerade eben nicht haben, die da oben spielen. Und du hast einfach super viele Leistungsträger, die fehlen. Du musstest deine ganze Abwehr umbauen. Das ist halt nicht so leicht. Und ich habe nach dem Spiel Sportdirektor Benjamin Weber danach gefragt, wie viel wir denn jetzt eigentlich schon davon sehen, was Hertha eigentlich kann. Und er hat sich gewunden Antwort und hat dann gesagt, naja, teils sehen wir es, aber teils halt einfach auch noch nicht. Und ich zitiere, in Teilen ja, in Teilen wieder nicht. Es verfolgt uns, dass wir gute Phasen haben und es dann wieder nicht so richtig sehen. Das ist halt einfach auch ein Entwicklungsprozess. Und wenn du dann aber bei einem Entwicklungsprozess immer wieder mit anderen Faktoren arbeiten musst, wie die Linksverteidigerposition jetzt oder der Ausfall von Linus Gechter, dann hast du einfach immer wieder andere Voraussetzungen, bei denen du irgendwelche Notlösungen schaffen musst und das irgendwie notdürftig flicken musst. Und dann kannst du eben auch keine konsequente Entwicklung schaffen. Und da bin ich halt wirklich gespannt, was wir zu sehen bekommen, wenn dann Spieler wie Linus Gechter wieder da sind, Fabian Reese, auch ein Jay Brooks, einfach um zu sehen, was diese Mannschaft dann kann.
Ja, und was jetzt dann am Ende zählt, sind halt dann doch die 3 Punkte, die jetzt auch mal da sind. Ne? Wir hatten auch schon viele Spiele dieses Jahr, wo wir gesagt haben, eigentlich Hertha gutes Spiel gemacht, aber der Sieg ist dann nicht da. Und spätestens mit Ende dieser immer härter Episode wird dann niemand mehr danach fragen, wie diese 3 Punkte eigentlich zustande gekommen sind. Ne?
Richtig, und da haben wir Weber auch nachgefragt, wie es punktetechnisch aussieht. Ist man im Soll? Da hat er sich auch so ein bisschen gewunden. Ich glaube, dieser Punkt auf Schalke, der war jetzt nicht unbedingt das, was man sich vorgestellt hat, und er hat auch ganz klar gesagt, Elversberg kriegen wir nicht zurück. Dieses 1-4 Debakel, das waren 0 Punkte, die man definitiv nicht eingerechnet hatte. Aber ansonsten ist das schon in Ordnung. Und ich glaube, dass man da jetzt wirklich hoffen muss, dass der eine oder andere zurückkommt, um dann halt volle Kapelle anzugreifen zu können.
Und jetzt musst du halt mal in den nächsten Wochen eines der Top-Teams schlagen, um irgendwie dieses Elversberg-Spiel wieder reinzuholen. Ne?
Zum Beispiel am Samstag.
So.
Den Karlsruher SC, 13 Uhr, wieder ein besonderes Spiel gegen den befreundeten Club. Und der ist richtig gut drauf. Platz 2 und auch eine von drei Mannschaften, glaube ich, in der Liga, die noch ungeschlagen ist.
Auch Hertha auswärts ungeschlagen, immer noch. Ne?
Na, guck mal.
Gucken wir mal, was das wird.
5 Siege, 4 Unentschieden, Rang 2. Am Wochenende gab es einen Last-Minute-Sieg gegen Ulm. Da hat man sich wirklich lange schwer getan und in der 4. Minute der Nachspielzeit dann doch noch getroffen zum 1-0.
Das ist das, was ich vorhin sagte. Ne? Diese Spiele musst du halt gewinnen, wenn du aufsteigen willst. Auswärts in Ulm, alles läuft irgendwie nicht so richtig glatt. Aber wenn du Spitzenteam bist, dann kannst du auch die Dinger noch umbiegen. Und das hat Karlsruhe dieses Jahr absolut.
Richtig. Das große Zauberwort dabei ist auch Konstanz. Man setzt natürlich weiter auf Christian Eichner, der natürlich auch, jetzt war tatsächlich auch vor dem Spiel in Karlsruhe letzte Saison. Da kamen so leichte Gerüchte auf, geht er vielleicht zu Hertha oder nicht. Das war auch noch so ein Thema, aber er ist geblieben, man hat mit ihm verlängert. Und das ist, ich habe es hier auch erzählt, ich habe auf jeden Fall irgendwann in einem Text geschrieben, dass vor Hertha tatsächlich nur Mannschaften stehen, die alle den Trainer nicht gewechselt haben. Und da gehört Karlsruhe eben auch zu, und du siehst halt, du kannst Erfolg haben, wenn du eben auf diese Konstanz setzt. Und Dann habe ich mich noch gefragt, auf wen es besonders zu achten gilt. Finde ich immer mal ganz spannend, auf die anderen Mannschaften zu gucken. Mhm. Und da gibt es natürlich nur diesen einen. Budo Tsitsipas, georgischer Torjäger. Der schießt ja alles kurz und klein.
Schon wieder so ein schwer auszusprechender Name. Wir sind doch Christos Čolić gerade losgeworden.
Den, da sind wir froh, dass wir den losgeworden sind. 6 Treffer. Schaut Hertha mit einem Tränchen im Auge nach Karlsruhe und denkt sich, so einen hätten wir auch gerne.
Das wird aber eine Aufgabe für die Innenverteidigung, wer auch immer dann da wieder auflaufen wird, ne?
Ja, und apropos Tränchen im Auge, Haris Tabakovic hat am Wochenende sein erstes Tor für Hoffenheim gemacht.
Das habe ich auch gesehen.
Tränchen im Auge.
Ich habe es mir auch gedacht in der Bundesliga-Konferenz, ha, dieser Jubel von Fluppe, da merkt man auch, das ist ein Mittelstürmer.
Schön für ihn, auch kein leichter Start für ihn in Hoffenheim, aber ich glaube, alle würden ihn lieber in einem anderen blau-weißen Trikot sehen.
Absolut.
Naja, vergangene Saison gab es ein 2-2 in der Hinrunde gegen den KSC und ein 2-3 im Rückspiel. Und jetzt ist natürlich die Frage, was es jetzt gibt.
Ich habe meine Argumentation ja gerade schon offengelegt eigentlich. Karlsruhe umgeschlagen, Hertha auswärts umgeschlagen, aber trotzdem zwei Mannschaften, die offensiv ausgerichtet sind, nach vorne spielen. Wir erleben ein 2-2.
Das wollte ich auch sagen. Tippen? Okay. Das kann ich natürlich jetzt nicht machen.
Lass dir vielleicht gesagt sein, ich habe letzte Woche auch unentschieden getippt. Am Ende kam ein Sieg jetzt dabei raus.
Ach so, also, meinst du, das ist jetzt immer so?
Guck mal, wollen wir gucken,
2-1 für Hertha.
Ein System etablieren können, ja? Sehr gut.
Vielleicht wächst der Glaube an diesen Tipp noch im Laufe der Woche. Aber ich finde Karlsruhe schon extrem stark. Da wird wirklich, wirklich gute Arbeit geleistet.
Karlsruhe macht einen guten Eindruck, ne? Ja, absolut.
Von daher, ich finde sie sogar in den Spielen stärker als Düsseldorf, die ja Tabellenführer sind. Hm. Weil ich finde, dass die in ihrer Kompaktheit einfach stärkere Auftritte machen als Düsseldorf, die dann doch häufig nochmal mit viel Dusel und Glück gewinnen. Also ja, das war jetzt am Wochenende auch so. Sie brauchten, glaube ich, auch noch eine rote Karte des Gegners, um da noch ein bisschen was rauszuholen, wenn mich nicht alles täuscht. Also ja, ich glaube, Karlsruhe ist für mich im Moment Top-Anwärter auf den Aufstieg.
Ja, wird ein tolles Spiel, ne? Und da ist wieder dieser Punkt, da können wir sehen, wie weit Hertha eigentlich wirklich ist, ne? Jetzt waren halt eben diese Gegner, die du eigentlich ausschlagen musst als Hertha BSC, hatten wir als 9-Punkte-Wochen tituliert, da sind jetzt am Ende 4 bei rausgekommen, okay, war jetzt nicht so viel, aber jetzt stehen halt Top-Spiele dann auf dem Programm, ne? Und da muss ich beweisen jetzt.
Dann können wir uns jetzt nochmal kurz festlegen. Gibt's nochmal, sehen wir nochmal die Dreierkette?
Nein.
Glaube ich auch nicht. Sehen wir Florian Niederlechner in der Startelf?
Ja.
Glaube ich auch.
Guck mal, Kontroversen
so
über Kontroversen.
Einigkeit
hier
am Ende.
Mann, ja.
So.
Ich glaube, er kommt nicht mehr dran vorbei. Ne?
Ich glaube auch
so
nicht.
Langsam ist es, ich glaub ist auch es soweit. Ja.
Ihr könnt uns gerne in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt. Sehen wir Florian Niederlechner? Sehen wir nochmal die Dreierkette? Sehen wir vielleicht Smail Preveljak? Was auch immer. Vielleicht wen? Ihr könnt uns gerne schreiben, wen wir sehen. Was
Christian
Fehlis
wird Überraschungen haben. Das haben wir auch gelernt.
Auch das haben wir gelernt. Wie das Spiel ausgeht, wir danken euch jedenfalls fürs Zuhören und Zuschauen. Hören uns nächste Woche am 28. Oktober wieder. Freuen uns, wenn ihr auch dann wieder zuhört oder einschaltet. Und bis dahin eine schöne Woche. Danke dir, Nelis.
Danke, Inga.
Und euch da draußen. Bis bald.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.